Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor liest aus seinem Roman, der im Primero Verlag erschienen ist und beleuchtet wichtige Fragen, die sich aus der Katastrophe von Stalingrad ergeben. Die 14. Folge ging über Hitler als Politiker und heute reden wir über Hitler als Privatperson. Wie ist er denn aufgewachsen? Wie ist seine Jugend und seine Kindheit abgelaufen?
Ja, Hitler ist zunächst in ländlichen Verhältnissen aufgewachsen, Braunau am Inn, kleinbürgerliche Verhältnisse, Vater kleiner Beamter, Mutter Hausfrau. Was ganz interessant ist, dass Hitler in jungen Jahren mit großer Begeisterung Ministrant war und dass er die Rituale der katholischen Kirche auch später immer als eine sehr tolle Erfindung gepriesen hat und auch immer versucht hat, im Nationalsozialismus ähnlich wirksame Rituale zu finden, wie er auch versucht hat, die Dogmen der katholischen Kirche ähnlich irrational auch im Nationalsozialismus stattfinden zu lassen. Er war der festen Ansicht, dass je irrationaler ein Dogma ist, wie zum Beispiel die jungfräuliche Geburt, dass man dann umso intensiver dran glauben muss. Und dementsprechend irrationale Dogmen hat er dann eben auch für seine nationalsozialistische Partei gesucht. Er wird zum Beispiel von seinem Jugendfreund Kubitschek als ein Träumer beschrieben, als jemand, der oft schon in einer eigenen Welt gelebt hat. Es gibt später diese berühmte Lotterielos-Szene, wo Hitler also ein Los kauft und der festen Überzeugung ist, er hat den Hauptgewinn. Und als sich dann das Los als Niete erweist, kriegt er fürchterliche Zornausbrüche und sagt zu Kubitschek, also sobald er mal an der Macht ist, wird er als allererstes die ganze staatliche Lotteriewirtschaft verbieten lassen. Also man sieht, Hitler ist bereits in seiner Jugend jemand, der sich sehr von der Realität entfernt, der sehr in einer eigenen Welt lebt.
Und wie war die Beziehung zu seiner Familie? Hatte er Geschwister?
Hitler hatte mehrere Geschwister, die kurz nach der Geburt gestorben sind. Er hatte eine Schwester, Paula, die bis 1960 gelebt hat. Und am interessantesten vielleicht, seine Halbschwester Angela hatte eine Tochter, Geli Raubal, mit der Hitler dann in den Ende 20er, Anfang 30er Jahre auch liiert war. Das ist insofern eine interessante Geschichte, weil seine Nichte fast 20 Jahre jünger war als er. Und sie sollte zunächst in München Medizin studieren, hat dann abgebrochen und Hitler hat sie dann bestärkt, eine Ausbildung als Opernsängerin zu machen und hat sie bereits da auch in seinen Dunstkreis gezogen. Sie hatte dann eine Affäre mit seinem Chauffeur. Man weiß nicht, ob Hitler gleichzeitig auch schon eine Affäre mit ihr hatte. Jedenfalls war er auf diesen Chauffeur dann furchtbar eifersüchtig und hat ihn auch fristlos entlassen. Und Geli Raubal zog dann 1929 in seine Wohnung am Prinzregentenplatz und hat dort 1931 angeblich Suizid begangen, sich erschossen. Das wurde nie wirklich geklärt. Inwiefern sie sich tatsächlich selber erschossen hat oder inwiefern Hitler in einem Eifersuchtsanfall sie erschossen hat oder ob es Untergebene von Hitler waren, die sie umgebracht haben. Es gab keine Obduktion, keine polizeiliche Untersuchung. Die Leiche wurde dann sehr schnell auf dem Zentralfriedhof beerdigt. Über diese Affäre mit Geli Raubal gibt es sehr, sehr viele Gerüchte, bis hin, dass es angeblich Briefe von Hitler gab, wo er sie genötigt haben soll, also sexuell abartige Praktiken bis hin zur Sodomie auszuführen. Diese Briefe sind aber verschwunden. Kein Mensch weiß, ob das ein Gerücht ist oder ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Auf jeden Fall hatte er sicher eine sehr komplizierte Beziehung zu seiner jungen Nichte. Und es ist auch so, dass eigentlich alle Frauen, die enger mit Hitler zu tun hatten, entweder Selbstmord begangen haben oder Selbstmordversuche gemacht haben.
Und wie war die Beziehung zu seiner späteren Frau Eva Braun? Wie hat er sie kennengelernt?
Eva Braun hat in dem Fotogeschäft gearbeitet, das Hitlers Leib- und Magenfotografen Hoffmann gehört hat. Da hat er sie kennengelernt als ganz junges Mädchen, bereits in den 20ern. Er war aber fest mit ihr liiert, dann wohl erst später, also auf jeden Fall nach Geli Raubalds Tod. Er hat sich Gerüchten zufolge eben auch mit Eva Braun dann über diesen Verlust hinweg getröstet. Es gibt Leute, die sagen, dass er Geli Raubal mehr und tiefere Gefühle entgegengebracht hat als Eva Braun. Eva Braun war ja dann immer nur die Begleiterin an seiner Seite und sehr im Hintergrund. Und ich meine, geheiratet hatte sie ja erst in den allerletzten Tagen im Bunker aus sehr durchsichtigen Gründen, nämlich damit sie mit ihm in Selbstmord geht.
Weiß man etwas über seine Sexualität oder gibt es da auch eher nur Gerüchte?
Also sagen wir, in der offiziellen Geschichtsschreibung steht eigentlich immer nur, dass Hitler ein relativ normales Sexualleben hatte, dann auch mit Eva Braun, sicher kein sehr emotionales. Sie hat ja mal in ihren Tagebuchaufzeichnungen geschrieben, er benützt mich nur zu bestimmten Zwecken. Das lässt ja schon bestimmte Rückschlüsse zu. Es gibt unzählige Gerüchte darüber, was Hitler vor allem in seinen jungen Jahren so alles getrieben hat. Das fängt an mit der Ziegenbock-Geschichte. Also es gibt eine Geschichte, wonach Hitler versucht haben soll, einem Ziegenbock ins Maul zu pinkeln und der ihm daraufhin in Hodensack gebissen hat und er deswegen nur noch einen Hoden hatte. Das ist aber nicht wirklich bestätigt worden. Es gibt weiter Gerüchte, dass er in seinen Jahren in Wien teilweise auch aus finanzieller Not als Strichjunge gearbeitet hat. Auch das ist nicht wirklich bestätigt. Es gibt eben im Zusammenhang mit Geli Raubal viele Gerüchte, dass er da eben sie aufgefordert hat zu Sexualpraktiken, die sie wohl entsetzt abgelehnt hat und dass das mit ein Grund für ihren Selbstmord war und dass es da eben angeblich Briefe gab, wo er später denjenigen, der versucht hat, ihn zu erpressen und auch den, der die Briefe dann angeblich zurückgekauft hat, dass die alle im Zug des Röhmputschs dann hingerichtet worden sind. Man weiß darüber nichts, was einwandfrei beweisbar wäre. Ich glaube auf jeden Fall, dass Hitler, je mächtiger er wurde, umso weniger Wert auf sein Sexualleben gelegt hat, dass er das wahrscheinlich dann relativ normal und wahrscheinlich auch unemotional mit Eva Braun gelebt hat. Was in seinen Jugendjahren alles stattgefunden oder nicht stattgefunden hat, darüber kann man nur spekulieren.
Und wie sieht es bei ihm mit freundschaftlichen Beziehungen aus? Kann man sagen, dass er Freunde hatte?
Je mächtiger er wurde, umso mehr Leute gab es natürlich in seiner Umgebung, die um seine Gunst gebuhlt haben, aber die kann man wirklich nicht als Freunde bezeichnen. Er hatte den Jugendfreund Kubitschek, der eben auch einiges Interessante über ihn erzählt hat und dem er eine gewisse Zeit lang wohl schon emotional verbunden war, aber der hat eben auch gesagt, dass es dann einen radikalen Bruch gab und als er ihn dann wieder getroffen hat, er ihn im Grunde wie einen Fremden behandelt hat. Also Hitler war jemand, der, glaube ich, auch Emotionen dann radikal abbrechen konnte, Und in seinem späteren Leben weiß ich nicht, ob er sie überhaupt noch wirklich gehabt hat. Es hat ihn dann also schon zumindest eine, wie sie es nannten, eine Duzfreundschaft mit Ernst Röhm verbunden, dem homosexuellen Führer der SA. Inwieweit es zum Beispiel zwischen den beiden auch zu erotischen Annäherungen gekommen ist, das weiß man auch nicht. Da gibt es auch nur Spekulationen. Aber Röhm war auf jeden Fall mehr als nur ein Gefolgsmann. Und aber auch den hat er ja dann später kaltblütig geopfert und umbringen lassen im Zuge des Röhm-Putsches. Also mit Hitler befreundet zu sein, hieß überhaupt nicht, dass man seines Lebens sicher sein konnte. Im Gegenteil, wenn man was Belastendes über ihn wusste, dann standen die Chancen hoch, früher oder später auch um die Ecke gebracht zu werden. Und der dritte, der da noch etwas rausfällt, ist Albert Speer, sein Architekt und später eben auch sein Rüstungsminister. Speer mochte er, weil Hitler selber davon geträumt hat, Architekt zu sein. Und die beiden haben, wenn es die Zeit erlaubt hat, oft an Modellen gebaut von einem utopischen Berlin. Dann wollte er ja Linz komplett umgestalten, andere Städte in Deutschland auch. Also, und da sind sich Speer und Hitler näher gekommen. Hitler fühlte sich mit seinen Ideen endlich mal als Künstler anerkannt und gemocht. Und das hat Speer, glaube ich, auch sehr geschickt durchschaut und ausgenützt. Aber auch diese, wenn man so nennen will, Freundschaft fand dann ein höchst unschönes Ende. Hitler hat ja dann in den letzten Tagen Speer den Nero-Befehl gegeben. Also Speer sollte dann ganze Städte fluten und vernichten. Und Speer hat es nicht gemacht und den Befehl nicht ausgeführt, Gott sei Dank. Aber damit war natürlich auch diese Freundschaft restlos am Ende.
In der 14. Folge hast du gesagt, dass Hitler sehr spirituell war. War er dann auch Mitglied einer Sekte?
Naja, er war natürlich Mitglied einer sehr großen Sekte namens NSDAP, die er selber mit begründet hat. Denn die ganze Weltanschauung seine und die vieler führender Nationalsozialisten lief ja schon drauf raus, dass man diesen Glauben an den Führer und die Dogmen des Dritten Reiches, den ganzen Rassismus, den aggressiven Expansionswillen, die Unterjochung anderer Völker, eine Volksdiktatur durch diesen sogenannten Volkswillen, der dann in der Führerfigur kulminiert. All das sind ja Dinge, die einen starken Glauben auch voraussetzen. Er war, wie gesagt, bereits als kleiner Junge fasziniert von der katholischen Kirche. Er hat im Ersten Weltkrieg Teile des Alten Testaments immer wieder zitiert, konnte das teilweise seitenlang auswendig. Er hat auch in seinen ganzen Ansprachen immer wieder Worte aus der Bibel verwendet, also auch ganze Sätze leicht umgeschrieben verwendet. Er wurde ja auch als deutscher Messias dann abgefeiert. Es gab dann ja Anfang der 20er Jahre in München den Thule-Orden, das war ein arischer Orden, wo man nicht genau weiß, welche Rituale die dort getrieben haben. Es gibt Berichte, dass die da eben auch Kommunisten und auch Juden gefoltert und teilweise zu Tode gebracht haben. Ob das stimmt, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall hat Hitler Zusammenkünfte des Thule-Ordens wohl ein paar Mal besucht. Und er könnte dort zum Beispiel auch mal Aleister Crowley über den Weg gelaufen sein, der zu der Zeit auch immer wieder in München zugange war und angeblich auch den Thule-Orden mehrmals besucht hat. Also Crowley war ein Satanist der damaligen Zeit, auch eine sehr schillernde Figur. Es ist auf jeden Fall so, dass Hitler in seiner gesamten Weltanschauung jemand war, der vor allem Dynamik freisetzen wollte, der Kräfte freisetzen wollte, und es war ihm ziemlich gleichgültig, ob die nach moralischen Vorstellungen gut oder böse waren. Er wollte vor allem Dynamik erzeugen und hat sich da immer wieder als Werkzeug der Vorsehung gesehen. Und insofern war er auch sehr anfällig für diese ganzen Mythologien, zum Beispiel die Parsival-Mythologie, die Grals-Mythologie. Er hat angeblich immer wieder vor der Wiener Hofburg also meditiert, vor den Reichsinsignien, unter anderem vor dem Speer, mit dem angeblich Jesus Christus verletzt worden ist und aus dem dann das heilige Blut für den heiligen Gral abgeschöpft wurde. Also vor all diesen Dingen hat Hitler immer wieder angeblich meditiert, wenn man so sagen will. Also er war auf jeden Fall ein Mensch, der Interesse an Mythen und an Esoterik und durchaus auch an fernöstlichen Meditationstechniken hatte.
Das war die 18. Folge von unserem Podcast zu Stalingrad und die 2. Folge speziell zu Hitler. Vielen Dank fürs Zuhören.